Die Konjunktur ist gut, doch immer mehr Verbraucher kämpfen mit Schulden. Woran liegt das? Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, Prozess gegen gefährlichsten Drogenboss der Welt gestartet und Waldbrände in Kalifornien, der verzweifelte Kampf gegen die Feuerwalzen geht weiter.
Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 13. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Überschuldung, ein sperriges Wort. Es beschreibt die Situation, wenn ein Schuldner seine Verpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen und seinen Lebensunterhalt weder mit eigenem noch mit Kreditvermögen bestreiten kann. Also kurz, wenn man seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Davon sind in Deutschland immer mehr Menschen betroffen. Mehr als 6,9 Millionen sind es in diesem Jahr. Damit ist die Zahl der überschuldeten Menschen um rund 19.000 gestiegen. Das hat die Wirtschaftsauskunft teilt. Kreditreform bekannt gegeben. Das heißt, bei gut jedem zehnten Erwachsenen in Deutschland sind die Gesamtausgaben dauerhaft höher als die Einnahmen. Und das, obwohl die Konjunktur ja gut ist. Die Arbeitslosigkeit so niedrig wie nie. Stella Plassibat aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Trotz dieser guten Konjunktur bei uns haben immer mehr Menschen mit Schulden zu kämpfen. Warum?
Naja, die Gründe sind vielfältig. Wir haben zum Beispiel einen deutlichen Anstieg der Überschuldung bei alten Menschen. Bei den über 70-Jährigen gibt es sogar einen Anstieg um 35%. Also haben offenbar Menschen immer mehr Probleme im Alter, ihren Lebensstandard zu halten. Das sieht man auch an einem anderen Trend, nämlich, dass immer mehr Rentner einen kleinen Job haben, um sich was zur Rente dazu zu verdienen. Ein anderes Risiko sind die steigenden Mieten, sagen Experten. In einigen Regionen in Deutschland geht inzwischen die Hälfte des Einkommens fürs Wohnen drauf. Das heißt, es bleibt nur noch wenig Geld zum Leben und auch wenig Geld, um Rechnungen bezahlen zu können.
Wenn sich die Rechnungen und Mahnungen stapeln und sich immer mehr Schulden anhäufen, was kann man dann tun?
Wichtig ist erst einmal, dass man was macht. Auch wenn es unangenehm ist, sich damit auseinanderzusetzen, denn das Problem löst sich nicht von alleine, im Gegenteil. Aber die gute Nachricht ist, es gibt Profis, die dabei helfen können. Und es gibt auch Anwälte, die spezialisiert sind auf Insolvenzen. Also, wenn ich zu so einem Berater gehe, der listet dann erstmal gemeinsam mit mir auf, wo habe ich welche Schulden und auf der anderen Seite, was habe ich an Einkommen. Und dann werden die Forderungen der Gläubiger rechtlich geprüft. Die Gläubiger werden angeschrieben und man versucht, sich mit ihnen zu einigen. Zum Beispiel auf eine Ratenzahlung oder auf einen Teilerlass der Schulden.
Und wenn das nicht klappt?
Dann gibt es die Möglichkeit, Verbraucherinsolvenz zu beantragen. Diese Privatinsolvenz macht es mir möglich, dass ich nach einer bestimmten Zeit, in der Regel nach 6 Jahren, von meinen Schulden befreit werde. Das läuft so, ich habe 6 Jahre lang nur einen bestimmten Teil meines Einkommens zur Verfügung, einen pfändungsfreien Teil. Und alles andere geht an einen Treuhänder. Der bedient von diesem Geld die Gläubiger. Ja, und nach 6 Jahren, wenn das gut geklappt hat, dann habe ich die Chance auf einen Neustart in ein schuldenfreies Leben. Auch wenn die Schulden noch nicht komplett abbezahlt sind, die können mir dann aber erlassen werden.
Du hast dir die Zahlen ja ganz genau angeschaut. Wo in Deutschland ist die Verschuldung besonders groß?
Wenn wir auf die Bundesländer schauen, sind die Schlusslichter Berlin, Sachsen-Anhalt und Bremen. Es gibt aber auch eine Region, die ganz besonders ins Auge sticht, nämlich das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet bleibt ein Problemfall. Strukturschwach, hohe Arbeitslosigkeit. Hier kämpfen die Menschen besonders mit Schulden. In vielen Städten im Ruhrgebiet ist die Schuldenlast der Menschen weiter gestiegen, zum Teil sehr deutlich. Und wenn man sich das Großstädte-Ranking ansieht, im Deutschland-Vergleich, da sind die 3 Schlusslichter Duisburg, Dortmund und Essen.
Und wie sieht es für Bayern aus?
Bayern steht im Bundesländervergleich sehr gut da. Nirgendwo in Deutschland sind die Bürger so wenig von Überschuldung betroffen wie in Bayern. 7% sind es im laufenden Jahr. Das ist ungefähr jeder 13. im Freistaat. Der älter ist als 18 natürlich. Die Quote liegt damit in etwa auch auf dem Niveau des Vorjahres. Ähnlich sieht's bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg aus. Nach Bayern das Bundesland mit der zweitgeringsten Verschuldung.
Danke, Stella. Das Gesamtvolumen der schuldenbezifferte Kreditreform auf rund 208 Milliarden Euro. Der Blick der Experten in die Zukunft fällt zudem eher pessimistisch aus, angesichts der sich eintrübenden Konjunktur. Alles in allem sei damit zu rechnen, dass das Überschuldungsrisiko für die deutschen Verbraucher und somit auch die Zahl überschuldeter Verbraucher in Deutschland kurz- und mittelfristig weiter steigen werden. So heißt es in der Studie. Seit Tagen schon sind die Feuerwehren im US-Bundesstaat Kalifornien im Dauereinsatz. Seit Tagen kämpfen sie gegen die verheerenden Waldbrände im Norden und Süden des Bundesstaats. Und seit Tagen ist einer ihrer ärgsten Gegner beim Kampf gegen die Feuerwalzen der Wind. Mehr zur dramatischen Lage in Kalifornien gleich. Zunächst blicken wir aber nach New York. Dort wurde die Brooklyn Bridge heute gesperrt. Der Luftraum über der Millionenstadt ebenfalls. Und der schweren Sicherheitsvorkehrungen hat in New York der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss El Chapo begonnen, den mutmaßlich größten und gefährlichsten Drogenhändler des 21. Jahrhunderts. Er soll jahrzehntelang das Sinaloa-Kartell angeführt haben. Dabei geht's um Drogenschmuggel, Mord, Waffengewalt und Geldwäsche. Doch bevor es überhaupt losgehen konnte, musste eine 12-köpfige Jury gefunden werden. Antenne Bayern-Reporterin Christina Horsten beobachtet für uns den Prozess und berichtet aus New York. Christina, es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis die Jurymitglieder feststanden. Wie kompliziert war die Auswahl?
Ja, wahnsinnig kompliziert war die Juryauswahl. Und das lag natürlich daran, dass es einerseits so ein bekannter Fall ist und dann immer noch ein Fall mit so hohen Sicherheitsvorkehrungen. Also viele, viele Menschen, die befragt wurden, haben halt gesagt, sie kennen den Fall, sie haben davon gehört, sie haben darüber gelesen und sie seien sich eben nicht sicher, ob sie dann noch unabhängig entscheiden können. Und das geht dann natürlich nicht für eine Jury. Einer hat sogar gesagt, er hätte gerne ein Autogramm von El Chapo. Der ist natürlich sofort aussortiert worden. Und bei vielen anderen war wirklich Angst da, dass rauskommt, dass sie in der Jury sind und dass ihnen dann irgendwie von El Chapos Leuten gedroht wird oder sogar ihnen und ihrer Familie etwas angetan wird. Also da haben viele konkret Angst geäußert. Am Ende sind aber 12 Menschen gefunden worden, 5 Männer, 7 Frauen, die jetzt anonym zu ihrem eigenen Schutz über das Schicksal von El Chapo befinden sollen.
Welche Strippen zieht der Drogenboss noch aus dem Knast heraus?
Ja, gute Frage. Das wüssten sicher auch gerne die Ermittlungsbehörden hier in New York. Sie versuchen El Chapo aber so extrem abzuschirmen, dass da wirklich keinerlei Strippen möglich sind. Also Hochsicherheits im Gefängnis in Manhattan, Isolation. Er darf eigentlich so gut wie niemanden sehen außer seinen Anwälten. Sogar eine Umarmung seiner Ehefrau hat ihm der Richter untersagt. Also so versuchen die Ermittler hier komplette Abschirmung und keinerlei Strippen möglich zu machen. Aber ein Restrisiko bleibt bei jemandem wie El Chapo. Wohl immer.
Die Sicherheitsvorkehrungen in New York sind ja massiv verstärkt worden, seit der Drogenboss im Gefängnis sitzt. Ihm waren in der Vergangenheit ja auch schon einige spektakuläre Ausbrüche gelungen.
Ja, genau. Also mehrmals ist er in Mexiko schon ausgebrochen und wirklich zum Teil unter ganz kuriosen Bedingungen mit Tunneln und alles Möglichen. Und viele halten ihn dort auch deswegen für einen Folkloreheld fast schon. Und genau diese Blöße will sich hier natürlich in New York niemand geben. Deswegen Hochsicherheitsgefängnis und auch der Prozess in Brooklyn unter riesigen Sicherheitsbedingungen. Man muss ihn jetzt unter der Woche wahrscheinlich nach Brooklyn verlegen, damit er näher am Gericht dran ist. Aber auch dort wirklich, was New York aufbieten kann, an Sicherheit, an Polizei, an Bewachung. Das wird für diesen Prozess aufgeboten.
Antenne Bayern-Reporterin Christina Horsten, unsere Prozessbeobachterin in New York. Aber wer genau ist El Chapo und was macht ihn so gefährlich? Und wie konnte er in Mexiko zweimal aus dem Gefängnis fliehen? Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion, du hast dich mit El Chapo genauer auseinandergesetzt.
Mit bürgerlichem Namen heißt er Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Er ist 61 Jahre alt und hat mit seiner vierten Frau Zwillinge. Wegen seiner Größe von etwa 1,60 Meter wurde er El Chapo, also der Kurze, genannt. Zudem wurde er in Sinaloa, einem Bundesstaat im Westen Mexikos, auf einer Farm geboren und hatte 6 Geschwister. Als Sohn einer sehr armen Familie verkaufte er als Jugendlicher Orangen, bevor er sich dann in den 80er Jahren einer Drogenbande anschloss. Nach der Festnahme des Chefs der Bande gründete El Chapo das Sinaloa-Kartell. Damit war er zeitweise Amerikas Staatsfeind Nummer 1.
Was genau hat ihm diesen Ruf eingebracht?
Naja, zum einen seine kriminelle Energie und sein Netzwerk. Das Sinaloa-Kartell ist zum Beispiel einer der größten Drogenlieferanten in den USA. Tonnenweise soll er Heroin und Kokain ins Land geschmuggelt und damit Milliarden verdient haben. Unter den amerikanischen Straßengangs gibt es etliche Mitglieder, die das Kartell noch zusätzlich unterstützen. Und seine Anhänger sind El Chapo loyal ergeben. Schon zweimal gelang es ihm dank seiner Helfer aus dem Gefängnis zu entkommen. Zum ersten Mal 2001. Hier hat ein Wärter die Zellentür in einem mexikanischen Hochsicherheitsgefängnis geöffnet. El Chapo entkam hier in einem Wäschetransporter. 2014 gab es dann aber die zweite Verhaftung. Etwa 1,5 Jahre später floh er dann über einen 1,5 Kilometer langen Tunnel. Das Ende des Tunnels war hier übrigens in der Dusche von El Chapos Zelle. Was ihn noch so gefährlich macht, er schreckt einfach vor nichts zurück. Entführung, Geldwäsche, Mord. Seine Rache ist wirklich gefürchtet. Zuletzt wurde erst ein mexikanischer Richter, der bei seiner Auslieferung an die USA eine Rolle gespielt hatte, beim Joggen mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. El Chapo soll mittlerweile bis zu 3000 Morde auf dem Gewissen haben.
Danke, Julia. Bis zu einem Urteil am Gericht in Brooklyn kann es nach Einschätzung von Richter Brian Cogan noch mehrere Monate dauern. Bei einer Verurteilung droht El Chapo Guzman eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe ist nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen. An dem Fall arbeiten rund ein Dutzend Staatsanwälte, 16 Zeugen, darunter mexikanische und kolumbianische Dealer, die in US-Gefängnissen sitzen, sollen gegen El Chapo aussagen. Guzman hat mehrere Starverteidiger angeheuert. Das Gericht in Brooklyn gilt als Institution im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Der Drogenkrieg in Mexiko tobt allerdings auch ohne El Chapo weiter. Seit Tagen stehen große Gebiete in Kalifornien in Flammen. Nur langsam kommen die Feuerwehrleute gegen die Großbrände an. Tausende Häuser sind bereits zerstört, viele tausend weitere sind vom Feuer bedroht. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf mindestens 44 gestiegen. Das ist trauriger Rekord. Allein 42 Todesopfer gab es beim Campfire in der Region um den Ort Paradise am Fuße der Sierra Nevada. Zwei weitere Menschen wurden beim Woolsey-Fire rund um den Promi-Wohnort Malibu nördlich von Los Angeles getötet. Tausende Häuser brannten nieder. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Wie zum Beispiel Krankenschwester Nicole Jolly. Sie wollte noch helfen und hätte es so fast nicht aus den Flammen geschafft.
Ich kann doch dieses Feuerwehrauto nicht verlassen. Ich guckte durch die Feuerdecken, aber die Straße war versperrt. Dann kam ein Bulldozer, der hat uns einen Weg gebahnt und so sind wir rausgekommen. Die Bulldozerfahrer haben eine unglaubliche Arbeit geleistet. Sie sind die wahren Helden.
Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown zeichnete ein düsteres Bild für den dürregeplagten Westküstenstaat. Brown vertritt die Position zahlreicher Forscher, die den Klimawandel mit steigenden Temperaturen für schlimmere Dürren, heftigere Waldbrände und andere Wetterextreme verantwortlich machen.
We're in a new abnormal and things like this will be part of our future.
Dies ist die neue Abnormalität. Solche und schlimmere Ereignisse sind Teil unserer Zukunft. Wir erleben hier eine veränderte, derer sich kaum jemand bewusst war. Wir tun unser Bestes, aber es reicht nicht aus. Wir müssen viel mehr tun.
Die Kritik von US-Präsident Trump, dass die schlechte Waldbewirtschaftung Grund für die schweren Brände sei, wies der Gouverneur vehement zurück. Brown sagte, wir können die Wälder bewirtschaften, so viel wir wollen. Das stoppt den Klimawandel auch nicht. Antenne Bayern-Reporterin Tina Eck berichtet für uns aus den USA. Tina, auch viele Promis sind von den Waldbränden ja betroffen. Heute wurde zum Beispiel bekannt, dass Kim Kardashian und Kanye West ja offenbar privat auch gelöscht haben. Haben sie ihre Villa dadurch retten können?
Ja, also Kim und Kanye haben nicht selbst mit Gartenschläuchen gelöscht. Sie sind ins Hotel gezogen, aber sie haben offenbar eine private Löschtruppe angeheuert, die mit Schläuchen und Baggern anrückte und pausenlos Gräben gebuddelt und Wasser gespritzt hat, um zu verhindern, dass die Brände auf die Luxusvilla überspringen. Dieses rund 53 Millionen Euro teure Haus der West Kardashians liegt am Ende einer Sackgasse und grenzt an ein Feld. Würde es also Feuer fangen, dann könnten die Flammen auf die ganze Nachbarschaft überspringen.
44 Tote gibt es mittlerweile und weitere werden befürchtet. Gab es denn überhaupt keine Vorwarnung bei diesen Feuern, als sie ausbrachen letzte Woche?
Ja, nein, es gab keine Warnung. Ich habe gestern Abend mit einer Bekannten gesprochen, deren Schwester in Paradise alles verloren hat. Sie hat beschrieben, dass letzten Donnerstag morgens dann alles ganz blitzschnell ging. Die Schwester also ist morgens um 6 ganz normal zur Arbeit gegangen. Es war kein Feuer in Sicht irgendwo. Und um 8 Uhr, also 2 Stunden später, war das Inferno plötzlich mitten im Gange. Die Frau sprang ins Auto, raste den Berg rauf, um ihre 90-jährige Schwiegermutter rauszuholen. Die wollte erst nicht mit, aber die beiden schafften es gerade noch raus aus der Flammenhölle. Auf dem Weg im Stop and Go den Berg runter rief die Schwester meine Bekannte an, um sich zu verabschieden. Sie hatte nicht geglaubt, lebend rauszukommen.
Ja, das klingt furchtbar. Es sind ja auch Menschen gestorben, weil sie nicht rechtzeitig geflüchtet sind.
Ja, es kursiert ein ganz grauenvolles Video im Internet von Sky News, wo ein Überlebender beschreibt, wie er noch versucht habe, Leute aus seiner Nachbarschaft in Paradise rauszuholen.
I was right down below them here, and my friend, as the car's on fire, you can see he's dead.
Ich war weiter unten und hier das Auto von meinem Freund. Er ist tot, seine Mutter auch.
I went to their house right here in this white car to get them out. She had to put her makeup on. She died because of it.
Ich habe versucht, die Leute aus diesem Haus hier rauszuholen, aber sie wollte sich noch schminken. Deswegen ist sie gestorben.
Und es gibt immer noch keine Entwarnung und das liegt ja auch am Wetter.
Ja, das Wetter liefert praktisch die besten Voraussetzungen für eine explosive Mischung, für verheerende Feuer. Das hat auch ein Experte von der kalifornischen Brandschutzbehörde beklagt. Im Norden um Paradise herum ist es ein bisschen besser geworden. Da sind die Winde etwas abgeflaut und die Brände haben sich nur wenig weiter ausgebreitet. Aber um Malibu, da blasen die Föhnwinde heute mit Hurricane-Stärke aus den Bergen und dort könnte es schlimmer werden, bevor es besser wird. Und die Brandsaison, muss man auch sagen, ist noch lange nicht vorbei. Heiß ersehnter Regen ist nicht sichtbar am Horizont.
Danke, Tina Eck, für uns aus den USA. Die Lage in Kalifornien also weiter angespannt. Die Zahl der Todesopfer kann noch weiter steigen, denn über 200 Menschen werden noch vermisst. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 13. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.